Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir Gottesdienst haben dürfen und Gott miteinander loben dürfen. Und wir haben zwei seltene Gesichter mittlerweile hier heute Morgen. Zum einen, Salome ist heute Morgen hier. Schön, dass du da bist. Wir werden sie ja in 2 Wochen, glaube ich, oder 3 Wochen. Irgendwie so, ne? Auf jeden Fall auf den Gottesdienst dürfen wir uns freuen. Dann ist Dominik auch mit dabei. Und dann dürfen wir ihre Geschichte oder das, was ihnen wichtig ist, bevor sie ausreisen. Danach geht ja sicherlich noch mehr hören. Und Arthur ist da, aus der Schweiz extra gekommen, hat gesagt, er hat uns auch vermisst. Habe ich schon gefragt, wie lange das dauert, ja, dass er endlich mal zurückkommt und sagt, habe euch vermisst. Schön, dass du da bist, Arthur. Genau. Ihr Lieben, stell dir vor, du begegnest einem Menschen zum ersten Mal. Und schon nach kurzer Zeit merkst du, hey, dieser Mensch kennt mich auf geheimnisvolle Art und Weise. Ja, er sieht nicht nur dein Lächeln am Sonntagmorgen, wenn du versuchst, besonders freundlich zu sein. Er sieht nicht nur die Worte, die du sagst zu anderen, sondern er sieht deine Gedanken. Er sieht dein Herz. Deine Kämpfe, aber auch deine Kompromisse, dein Versagen, deine Sehnsüchte. Und nachdem er dir in kurzer Zeit gezeigt hat, wer du bist, ich weiß nicht, wie es dir dabei gehen würde. Und dann sagt dieser Mensch, ich kenne dich. Aber ich gehe nicht weg, wenn du willst, dass ich bleibe. Genauso mehr oder weniger könnte man wahrscheinlich die Gemeinde Thyatira und das Verhältnis zu Jesus beschreiben. Jesus kennt diese Gemeinde, er kennt ihre Stärken, ihre Schwächen und er spricht sie als guter, so lese ich es, als guter, besorgter Freund an. Ehrlich, lobend, aber auch warnend und tröstend und am Ende auch mit einem starken Versprechen, das wirklich Hoffnung schenkt. Wir sind bei der 4. Gemeinde. Wir gehen durch die Sendschreiben ja zusammen durch und man merkt, wenn man durch die Sendschreiben geht, die werden immer so zum Ende hin etwas ernster, wo Jesus auch einen etwas härteren Ton vielleicht auch hat. Aber wenn man genauer hinschaut, da ist unglaublich viel Liebe und Gnade drin. Man muss nur richtig hinschauen. Thyatira, das Bild einer Gemeinde, die wahrscheinlich heute man auf viele Gemeinden anwenden kann, auf viele Gemeinden in der Kirchengeschichte anwenden kann. Und vielleicht passt einiges von dieser Gemeinde auch zu uns. Ich habe sie genannt Thyatira, voller Liebe, aber ohne Rückgrat. Voller Liebe, aber ohne Rückgrat. Nach außen stark, nach innen schwach. Ich möchte uns den Text lesen. Offenbarung 2, die Verse, ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu klein ist. Ich habe es diesmal so aufgestellt in 3 Blöcke, weil das auch von der Predigt her später dann auch so passt. Offenbarung 2, ihr könnt sonst gerne in eurer Bibel lesen, die Verse 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie ich es nenne, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Danke, Herr Jesus, dass du jede Gemeinde einzeln siehst, auch uns. Und hilf uns zu lernen, was wir auch an Thyatira für uns lernen können, für uns persönlich, aber auch als Gemeinde. Und dass wir daran wachsen, dass du in uns das siehst, was dir gefällt. Amen. Thyatira, ihr Lieben, Thyatira. Eine Gemeinde voller Liebe, aber ohne Rückgrat. Ich möchte mal ein bisschen durchgehen. Also das wären so die Hauptbibelverse. Wir können nicht jeden Vers wirklich bis ins Detail uns anschauen, aber wo wir entlang uns hangeln werden. Wir sind mittlerweile so weit fortgeschritten. Wir sind in der Mitte der Sendschreiben. Wir sind an der vierten Gemeinde und es ist jetzt mal auch interessant, auch mal hinzugehen, ab und zu mal einen Vergleich, versuchen einen kurzen Vergleich zu machen mit den Gemeinden davor. Und wenn man Thyatira mit Ephesus war die, welche Gemeinde gewesen von den Sendschreiben? Die erste Gemeinde. Pergamon war die Gemeinde davor. Was auffällt ist, vielleicht hier besser, Ephesus und Thyatira, zwei Gemeinden, ein Spiegel, dass sie im Prinzip von dem, wie Jesus sie beschreibt, genau das Gegenteil sind. Und das ist kein Zufall. Von Ephesus, am Anfang auf Offenbarung 2 wird uns gesagt, sagt Jesus zu ihnen, ihr habt alles richtig erkannt. Ihr habt Apostel unter euch gehabt, und ihr habt sie als Irrlehrer erkannt. Ihr seid richtig mit ihnen umgegangen. Ihr habt die Lehre reingehalten. Nur eins habt ihr. Davon habt ihr euch entfernt. Und das war was? Von der ersten Liebe. Sie waren lehrmäßig stark, aber in der Liebe oder emotional schwach. Und Thyatira scheint genau das Umgekehrte. Hier Ephesus, stark in der Lehre, abgewehrt, gelobt, ja. Aber Thyatira, sie waren schwach in der Lehre. Sie ließen Menschen scheinbar auf der Kanzel, hier in der Form scheinbar von einer Frau, die Jesus Isabel nennt, was möglicherweise ein Synonym ist, kann aber auch wirklich eine Frau Isabel gewesen sein, die falsche Lehre in die Gemeinde hineingebracht hatte. Und die Gemeinde ließ es gewähren. Sie waren nicht in der Lage, mehr richtig zu unterscheiden. Oder es anzusprechen. Aber dafür war diese Gemeinde eine liebende Gemeinde. Das sind zwei Gemeinden. Beide brauchen das, was der andere hat. Beide Gemeinden zusammen wären die Gemeinde gewesen. Eine gesunde Gemeinde. Und Pergamon, ich habe es ja schon angeschnitten, in Pergamon sehen wir zum ersten Mal etwas, was wir in Thyatira noch weiter ausgebaut sehen. Nämlich das Problem falscher Lehrer. Aber jetzt in einer unterschiedlichen Intensität. In beiden Gemeinden gibt es Irrlehrer. In Pergamon war es unter dem Namen Biliam und Nikolaiten gewesen. In Thyatira ist es Isabel. In beiden Gemeinden fehlte der Mut zum Einschreiten. Der Unterschied: Im Pergamon kann man noch sehen, es gibt zwei Lager in den Gemeinden. Diese falsche Lehre hat zwar Raum eingenommen, aber es gab noch ganz klar einen Gegenpol. Die Irrlehre hatte Fuß gefasst und war erkennbar. Und Jesus sagt zu Pergamon: Aber ich habe ein weniges gegen dich. Zu Thyatira sagt er: Ich habe gegen dich. Dort hat sich die Irrlehre eingenistet. Sie war richtig Teil von der Gemeinde geworden. Und im Bibeltext, wenn ihr euch noch was ich gelesen habe, gibt es die Andeutung, dass die Isabel-Figur bereits schon Jünger hatte, das heißt Kinder, das heißt die zweite Generation, die diese Lehren übernommen hat. Das ist organisierte Irrlehre und Häresie gewesen. Keine einzelne Stimme mehr in der Gemeinde. Im Pergamon steht die Irrlehre im Raum. In Thyatira ist sie bereits fest drin. Ein Satz, der das vielleicht alles zusammenfasst: Die gefährlichste Form von Irrlehre ist nicht die, gegen die eine Gemeinde kämpft, sondern die, die sie nicht mehr bemerkt. Die Gemeinde, die am meisten in Gefahr ist, ist nicht die, die kämpft, sondern die, die aufgehört hat zu merken, dass sie eigentlich kämpfen müsste. Ein paar Fakten zu Thyatira selbst, der Stadt. Hier einfach ein paar Bilder aus den Ruinen von Thyatira, was man heute noch sieht. Interessant ist, es ist die kleinste Stadt unter den sieben Städten, an die Jesus ein Sendschreiben an die Gemeinden geschrieben hat oder gerichtet hat. Aber auch wenn es die kleinste Stadt ist, möglicherweise auch ein Hinweis, dass die Gemeinde nicht sehr groß war, weiß ich nicht, aber diese Gemeinde bekommt den längsten Brief. Keine imposante Akropolis wie Pergamon, kein berühmter Tempel, keine Kaiserkulturhauptstadt wie Pergamon. Sie war eine Händlerstadt, eine Handwerkerstadt. Vielleicht sowas wie Kaiserslautern? Und genau diese Stadt bekommt den längsten Brief von Jesus, den längsten von allen sieben. Das sagt schon etwas über die Logik Gottes. Das zweite ist die militärische Rolle, die diese Stadt hatte. Denn sie war zum Sterben bestimmt. Das hört sich dramatisch an, aber historisch sehr präzise. Thyatira lag nämlich strategisch zwischen Pergamon und dem Landesinneren. Das heißt, wenn Feinde vom Landesinneren herkamen, dann mussten sie erst an Thyatira vorbei. Und die einzige militärische Aufgabe, die es gab zu der Zeit für Thyatira, Zeit zu erkaufen für Pergamon. Damit Pergamon sich vorbereiten kann auf einen möglichen Angriff. Das war das Los der Menschen in Thyatira, die dort lebten. Barclay formuliert es sehr scharf. Er sagt: Thyatira war zum Zerstörtwerden und Wiederaufgebautwerden bestimmt. Und genau das erzählt auch die Geschichte. Thyatira war also eine Stadt, wenn man so will, die zum Opfern bestimmt war. Man würde heute sagen, Kollateralschaden. Das, wenn man in einen Krieg zieht, dann weiß man, man muss Opfer bringen. Ja, und da muss man überlegen, jeder Kriegsherr muss überlegen, wen oder was opfere ich, um möglichst die Masse zu bewahren. Und Thyatira war die Stadt, die man opferte. Und nun lebt hier in dieser Stadt eine Gemeinde, zu der Jesus sagt: Halte fest, bis ich komme. Komme, um euch zu retten. Jesus kündigt sich an, er sagt, ich lasse euch nicht im Stich, wie Pergamon es tun würde. Halt fest, bis ich komme. Das ist kein Zufall. Drittens, was machte diese Stadt besonders? Ich habe es schon erwähnt, es waren die Zünfte gewesen. Das ist das eigentliche soziale Herz der Stadt. Zünfte, das waren Berufsverbände, sogenannte Zünfte, aber noch viel stärker mit sozialem Charakter als das, was wir heute unter Berufsverbänden verstehen. Das heißt, wer zu einer Zunft gehörte, der definierte sich auch ein Stück weit dadurch. Und da kommt etwas von der eigentlichen historischen Hintergrund zum Vorschein, was das Verständnis von Isabel und diese ganze Problematik mit Isabel besser erklärt. Thyatira war eine außergewöhnlich hohe Dichte an Handwerkerzünften, mehr als in jeder anderen Stadt von den sieben. Barclay und Mounds listen auf, es gab Wollarbeiter, Leinenarbeiter, Hersteller von Oberbekleidung, Färber, Lederarbeiter, Gerber, Töpfer, Bäcker, Sklavenhändler, Bronzeschmiede. Das Problem war, du musstest dazugehören. Kein Zunftmitglied zu sein hieß, keinen Auftrag zu bekommen, keine Kundschaft zu haben, keinen Lebensunterhalt. Aber diese Zünfte hielten regelmäßig Gemeinschaftsmähler ab. Und die waren oft verbunden mit Opfern für Götter, Tempelfeste und manchmal auch mit sehr ausschweifenden moralischen, unmoralischen Verhalten. Das Problem war, wer da nicht mitmachte, riskierte seinen Job. Der Theologe Barclay schreibt, für Christen konnte der Verzicht auf die Zünfte wirtschaftlichen Selbstmord bedeuten. Weil du mit deinem Handwerk nichts mehr verdienst. Und hier gibt es ein interessantes Detail. Es gibt nämlich eine Person in der Bibel, die kam aus Thyatira, die kennen wir namentlich. Kennt ihr eine Person aus dem Neuen Testament? In der Apostelgeschichte begegnet sie uns. Das war Lydia. Lydia, die Purpurhändlerin aus Thyatira, nachzulesen in Apostelgeschichte 16, 14. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Paulus begegnete dieser Lydia zum ersten Mal in Philippi, wo Paulus zum ersten Mal europäischen Boden betrat. Und Lydia ist die erste Europäerin, die wir in der Schrift haben, die zum Glauben kam. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie zurückging, nachdem sie zum Glauben kam, denn sie hatte Einfluss. Sie war eine Purpurhändlerin. Purpur war das, was Kaiser und Könige trugen, was niemand anders tragen durfte. Extrem teuer. Um Purpur herzustellen, musste man bestimmte Schnecken dafür, 8500 Schnecken, nur um ein Gramm von Purpur herzustellen. Ein Gramm Purpur war 20 Mal teurer wie Gold. Nur für Könige und Kaiser gedacht. Niemand anders durfte es tragen. Also eine wohlhabende, reiche Frau. Es ist anzunehmen, dass sie entscheidenden Einfluss hatte, dass es eine Gemeinde später in Thyatira gab. Und dann als viertes die Hephaistos-Münze, die man unter anderem auch in Thyatira gefunden hat. Metten erwähnt dieses archäologische Detail sehr plastisch, weil auf einer dieser Münzen, hier einfach mal ein paar, es gab mehrere dieser Münzen, auch an verschiedenen Orten, wo man Hephaistos, den Schmiedegott, das passte zu Thyatira wunderbar, drauf sieht, wie er einen Helm auf einem Amboss bearbeitet. Und darunter steht dann das Wort Kolibanos, was so viel bedeutet wie feines Messing oder edles Bronze. Und das ist exakt, ihr Lieben, das Material, womit Jesus sich selbst beschreibt. Im Eingang zu Thyatira und sagt, und seine Füße beschreibt wie glühendes Erz. Da kommt es wieder. Und Jesus spricht damit, und Jesus macht damit deutlich, ich spreche eure Sprache. Ich weiß, was bei euch wichtig ist. Und er verwendet ihr eigenes Münzmotiv, ihr eigenes Handwerkerwort und sagt, ich kenne euch. Ich kenne euch gut. Ich bin kein Fremder. So viel zur Stadt. Aber was sagt Jesus, hier noch ein paar andere Bilder von Hephaistos, was sagt Jesus dieser Gemeinde? Was sind die wesentlichen Botschaften, die er versucht, sie mit zu erreichen und auch herauszufordern? Das Erste, Jesus sagt, ich sehe das Gute bei euch. Ich sehe das Gute. Vers 19. Nachdem Jesus sich in Vers 18 mit einer Erscheinung vorgestellt hat, die einem den Atem verschlägt, Augen wie Feuerflammen, Füße wie goldenes Erz, sind die ersten Worte, die er an Thyatira richtet, überraschend warm. Ich kenne deine Werke. Deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld. Kennt ihr das Gefühl, unsichtbar zu sein? Wer von euch hat das Gefühl schon mal gekannt oder kennt es vielleicht im Moment? Ich gebe alles, aber ich habe den Eindruck, das sieht keiner richtig. Muss nicht die Hand heben. Menschen, die lange treu ihren Dienst tun und das Gefühl haben, es fällt niemandem auf. Das wird niemals so sein bei Jesus. Jesus sagt Thyatira, ich sehe dich. Ich sehe dich. Der beginnt mit einem Lob und das Lob hat es in sich. Vier Dinge, nennt es Werke, die er beim Namen nennt. Liebe, Glaube, Dienst, Ausdauer. Und dann fügt er etwas hinzu, das vielleicht am meisten bewegt und berührt in diesem Brief. Er sagt, deine letzten Werke sind größer als die ersten. Bei Ephesus sagt er, du hast die erste Liebe verlassen, verloren, aufgegeben. Und hier sagt er es, bei euch ist es gewachsen, immer mehr. Ihr seid nicht schwächer geworden und weniger im Tun. Ihr habt nicht nachgelassen, mitten in all dem, was euch das Leben abverlangt. Ihr habt nicht nachgelassen. Gott hat das bemerkt und Gott benennt es auch. Lieben Thyatira lehrt uns, Treue im Verborgenen ist vor Gott nie unsichtbar, vor Gott immer sichtbar. Was du tust, wenn niemand mehr zuschaut, ist nicht egal, Gott schaut. Deine Geduld, deine Liebe, dein Dienst, kein einziger Akt davon ist verloren. Gott führt anders Buch als wir Menschen. anders. Und vielleicht ist auch mal eine Aufforderung für uns, das auch immer wieder mal zu üben, wie Jesus Dinge sieht und anspricht. Und zu sagen, hin und wieder zu versuchen, die Unsichtbaren auch in einer Gemeinde mehr zu sehen und sie vielleicht auch bewusst auch mal anzusprechen, zu sagen, ich sehe, was du tust, dass du gehst und das Kehrblech nimmst, wenn keiner mehr dich sieht. Das tat Jesus gegenüber Thyatira und wir können das auch. Aber etwas unglaublich Erstaunliches, ich weiß nicht, ob euch das auffällt, und das hat mich wieder den Atem verschlagen, als ich gestern unterwegs war und ich dachte, wow, das dürfen wir nicht verpassen. Das ist einzigartig. Fällt euch was auf, wie Jesus Thyatira lobt? Was besonders ist? Das ist wichtig. Thyatira, ihr Lieben, ist die einzige Gemeinde unter den sieben, die Jesus ausdrücklich für ihre Liebe lobt. Keine andere Gemeinde erwähnt er das. Bei Ephesus sagt er, du hast deine Liebe verlassen. Er erwähnt Liebe noch woanders. Aber hier, um das mal so grafisch, die Bilanz der Liebe in den sieben Gemeinden, ihr Lieben. Ephesus ist negativ, ihr habt verlassen. Smyrna, Pergamon, beides nicht erwähnt zumindest. Ne? Thyatira, positiv, als erst und dann noch als erstes, sagt Jesus, ich lobe dich für deine Liebe. Das ist das Erste, was er erwähnt. Genau das Gegenteil von Ephesus. In Sardes hört man es nicht. Philadelphia und Laodicea kommt zwar der Begriff vor, aber dort ist es Jesus, der sich selbst beschreibt und sagt, was er liebt oder nicht liebt. Nicht die Gemeinde wird gelobt. Thyatira ist die einzige Gemeinde, die gelobt wird für ihre Liebe. Das ist ein Hammer. Und das steht als erstes auf der Lobesliste. Thyatira ist die Gemeinde von allen sieben. Das muss man voranstellen, bevor man sich die Kritik anhört, die Jesus dann zu sagen hat. Thyatira ist die Gemeinde, die am meisten liebt von allen. Die am meisten geliebt hat. Und genau deshalb ist Jesus auch so direkt, weil auch er sie liebt. Wer liebt, darf nicht schweigen, wenn es gravierende Missstände gibt, besonders in der Lehre. Wer schweigt, liebt nicht genug. Wer nie unbequeme Wahrheiten sagt, liebt vielleicht weniger, als er denkt. Aber wahr ist auch, nur wer liebt, der darf auch mahnen. Und nur wer mahnt im richtigen Maß, in der richtigen Sache liebt wirklich. Und genau das tut Jesus hier. Genau das tut Jesus hier. Ich sehe euch. Zweitens. Jesus sagt, Versen 20 bis 23, ich mag Isabel und dein stilles Ja nicht. Jetzt kommt er zu den Sachen, wo er sagt, das aber mag ich nicht. Vers 20, aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt zur Unzucht und zum Götzenopferfleisch. Ihr habt bestimmt schon dieses Bild vom Frosch gehört, oder? Dieses nimmt man einen Frosch und man wirft ihn in heißes Wasser oder in kochendes Wasser, dann ist der schneller wieder draußen, als du gucken kannst. Tust du ihm aber ein angenehmes, temperiertes Wasser für ihn, wo er sich wohlfühlt. Und dann gehst du hin und du setzt eine Flamme da unten drunter auf und du lässt es langsam erhitzen. Merkt er das nicht, bis er gekocht ist. Und so funktioniert Verführung. So funktioniert Verführung. So funktionieren Kompromisse. Nicht durch eine große Entscheidung, sondern durch viele, viele kleine Entscheidungen. Falsche Entscheidungen. Wir haben gehört, dass Thyatira eine Handwerkerstadt ist. Jeder Beruf hatte seine Zunft. So etwas wie eine Berufsgenossenschaft. Wer nicht mitmachte, verlor Aufträge, Ansehen, Kontakte. Und diese Zünfte feierten Feste, Opfern für die Götter, wo sie moralische Grenzen überschritten, die Christen nicht mitgehen konnten und wollten. Und da taucht jetzt jemand auf wie Isabel in der Gemeinde. Jesus nennt sie Isabel, ob das wirklich ihr Name war, aber wir übernehmen diesen Namen jetzt mal, weil das eine Anspielung ist auf die Isabel im Alten Testament. Sie sagt ungefähr so, also so eng muss man das nicht sehen. Ihr könnt dabei sein, ohne euren Glauben aufzugeben. Idole oder Götter, was sind denn das schon? Gott weiß, wer ihr seid. Das klingt pragmatisch, das klingt auch erstmal vernünftig, nicht, ne? Nicht wahr? Das klingt wie jemand, der die Welt versteht. Das war Isabel. Einer der gefährlichsten Merkmale ist bei Verführung, es ist nachvollziehbar. Du kannst es sehr gut rationalisieren. Sie sagt nicht, Isabel kam nicht rein in die Gemeinde und sagte, verrat deinen Glauben. Dann hätte sie gleich wieder gehen können. Sie war viel geschickter. Sie sagt einfach nur, seid nicht so starr. Es gibt möglich, beides zu vereinen. Ihr könnt doch teilnehmen daran und innerlich Christen bleiben. Es geht doch. Der Heilige Geist wird schon aufpassen. Er wird euch bewahren. Und außerdem, wenn ihr euch so verhaltet und immer abgrenzt, das werden die anderen nie verstehen. Wie wollt ihr je in Berührung mit ihnen kommen? Und außerdem, du hast eine Familie. Du brauchst das Geld. Du musst sie ernähren. Das ist eine Verantwortung, die Gott dir gegeben hat. Eine echte Spannung, oder? Kommt euch das bekannt vor? Das Problem war, man ließ sie gewähren, man schwieg, man duldete. Ich nenne das Hauptsache kein Ärger machen. Das ist übrigens nicht eine Erfindung von Thyatira, das haben wir in Deutschland perfektioniert. Jesus sagt, genau das ist das Problem. Nicht Bosheit, sondern Bequemlichkeit. Er sagt nicht, ihr seid Verräter, ihr lasst es geschehen. Das ist das, was er sagt. Das ist ein anderer Vorwurf, in gewisser Weise sogar ein ernsterer Vorwurf. Ja, ihr lasst es geschehen. Viel schwerer ist es, leise Fehler zu benennen, die niemand spektakulär findet. Diese Fehler beim Namen zu nennen oder hervorzubringen. Lieben, Kompromiss beginnt selten mit einem großen Nein. sondern meistens mit einem oder vielen kleinen Ja's. Die gefährlichsten geistlichen Abweichungen beginnen unspektakulär. Kleine Anpassung, ein Übersehen dort und erst im Rückblick sieht man vielleicht, wie weit man gegangen ist. Und genau deswegen ist es gut, dass man auch immer wieder mal innehält, sich selbst bewusst reflektiert. Wo stehe ich heute im Vergleich zu dem, wo ich damals gestanden habe? Und wollte ich dahin, wo ich heute stehe? Was ist auf diesem Weg passiert? Nicht diesen kurzen Abschnitt, den man geht, sondern den langen Abschnitt. Und versucht sich dann zu vergleichen, zu sagen, ist das der Punkt, wo ich sein wollte? Denn du stehst nicht morgens auf und sagst, ich lasse den Glauben heute fahren. Da sind viele, viele kleine Schritte dazwischen. Und irgendwann sind Menschen weg und nicht mehr dabei. Zweitens, auch etwas, was sehr wichtig ist, was wir an Thyatira lehren können, ganz wichtig, denke ich, was Isabel uns an dieser Gemeinde, die so geliebt hat, als einzige Gemeinde gelobt wird für ihre Liebe, aber Liebe allein, ihr Leben schützt nicht vor Irrtum. Es ist nicht genug zu lieben. Oder was wir immer Liebe nennen. Thyatira liebte wirklich, aber trotzdem hatten sie ein ernstes Problem. Und das räumt mit den Missverständnissen auf, dass eine liebende Gemeinde automatisch immer eine gesunde Gemeinde ist. Liebe ist unverzichtbar, das ist richtig, aber sie braucht Begleitung durch Unterscheidungsvermögen anhand des Wortes und Mut zur Klarheit. Das darf eine Gemeinde bei aller Liebe nie aufgeben, um gesund zu bleiben. Ja, das ist richtig. Die Liebe ist das Fundament, aber sie ist nicht der Freifahrschein. Thyatira scheint vielleicht sogar eher das der Fall gewesen zu sein, dass man durch Liebe das gerechtfertigt hat, zu schweigen, wo sie hätten reden sollen. Wir lieben doch alle, wir wollen niemand verletzen, wir wollen die Einheit bewahren. Alles richtig. Genau diese Art von Liebe, die um des Friedens willen schweigt. Das ist das, was Jesus kritisiert. Eine Gemeinde ohne Rückgrat. Drittens, Jesus redet zu den Treuen. Haltet nur fest. Euch aber, den anderen Thyatira, die diese Lehre nicht haben, sage ich, ich will keine andere Last auf euch legen, haltet nur fest, was ich habe, bis ich komme. Das Bild von einem kleinen Rest. In Thyatira schienen die lauten Stimmen wie Isabel, die Isabel-Bewegung, die Mehrheit gefunden zu haben. Aber mittendrin gab es noch einen kleinen Rest, laut Jesus. Leute, die nicht mitgemacht haben. Und das waren keine Helden. Die sind nicht aufgestanden mit einem Megafon. Das waren nicht die Kämpfer, nicht die Streiter. Das waren Menschen, die geblieben waren, die einfach weitergemacht haben. Die nicht laut, aber treu waren. Und Jesus sagt ihnen auch nicht, geht und verlasst die Gemeinde. Was sagt Jesus? Ich lege keine neue Last auf dich. Tu nur eins. Ihr, der kleine Überrest, haltet fest. Haltet fest. Manchmal ist das Mutigste, was man tun kann. Nicht aufgeben, nicht anpassen, nicht weglaufen. Einfach bleiben. Das ist keine kleine Leistung, wenn man innerlich unter Druck steht. Immer wieder von der Masse von außen in irgendeine Richtung gedrückt wird, die nicht gut ist, wo du sagst, nein, das ist nicht gut. Und du dich gegen die laute Mehrheit letztlich dagegen stemmen musst. Das macht müde. Und dieses Festhalten, das kostet. Und Jesus sieht das und er sagt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Manchmal ist Bleiben das Mutigste, was ein Mensch tun kann. Vielleicht nimmst du dir diese Woche mal Zeit und du versuchst mal selbst zu definieren, benenn einmal konkret dein Glaubensgut, wo du sagst, da dran halte ich fest, was immer auch komme, daran halte ich in meinen Beziehungen fest, in meinen Werten, egal was es kostet. Und schreib es auf und zeig das vielleicht jemand anderen. Das festigt deine Überzeugungen. Aussprechen macht das Halten leichter. Und das Letzte, Jesus sagt, die Verheißung, die Jesus gibt, ich bin der Morgenstern. Der am Ende bleibt. Wer bewindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich den Morgenstern geben. War diese Woche mit jemand unterwegs, zum Bahnhof gebracht und dann haben wir den Abendstern gesehen. Ihr wisst, welcher Stern das ist? Das ist die Venus. Zurzeit ist es die Venus am Abend, aber irgendwann im Herbst wird die Venus der Morgenstern sein. Ein wunderbarer Anblick. Nur dieser eine Stern am Himmel, was ja natürlich kein Stern ist, aber das wissen wir, weil wir das anders so definiert haben. Aber ihr Lieben, es gibt das, was Jesus hier andeutet, ist, es gibt eine Zeit in der Nacht, die schlimmer ist als das dunkelste Mitternacht. Und das ist die Zeit vor dem Morgengrauen. 3 oder 4 Uhr. Da ist die Kälte am größten. Die Stimmung ist besonders kalt. Und das ist so ein Moment, wo man vielleicht noch nicht weiß, kommt der Tag wirklich? Wenn man einmal diesen Moment lebt. Und dann am Horizont erscheint dieser eine Stern. Heller als alle anderen, der Morgenstern. Und er sagt nicht, die Nacht war schlimm. Er sagt nur, schau her. Es kommt. Es geht weiter. Und Jesus spricht am Ende seines Briefes den Überwindern den Morgenstern zu. Und später in der Offenbarung, Offenbarung 22, 16, kommt es dann nochmal, wo er sagt, selbst und auf, ich bin der helle Morgenstern. Also das Versprechen, ihr Lieben, lautet nicht, du kriegst eine Belohnung, wenn du festhältst. Sondern Jesus sagt, wenn du treu bist und festhältst, du bekommst mich selbst. Du bekommst mich selbst. Ich finde das so großartig, Jesus zu sehen, wie er wieder der Gemeinde sagt, ich schenke mich euch selbst. Ihr dürft mich haben. Ich bin dieser Morgenstern. Was bedeutet das für uns heute? Vielleicht bist du heute hier und dein Leben fühlt sich gerade an wie 3 Uhr morgens. In der Nacht, mitten in der Nacht. Du bist müde vom Halten. Du fragst dich, macht es überhaupt einen Unterschied, dass ich die ganze Zeit kämpfe? Dann ist diese Botschaft vom Morgenstern auch für dich. Der Morgenstern kommt nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es versprochen hat. Und vielleicht bist du heute hier und du erinnerst dich an eine Phase, wo du nachgegeben hast in deinem Leben. Du sagst, ich war mal besser dabei. Wo du zu lange geschwiegen hast, wo du der Frosch im Glas bist, im Wasser und es nicht gemerkt hast. Dann ist auch die Botschaft heute für dich. Die Gnadenfrist ist noch nicht abgelaufen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Buße zu tun, umzukehren. Und der Morgenstern geht auch auf für dich. Und vielleicht bist du heute hier und du denkst, ich bin einer von dem kleinen Rest. Ich halte fest, aber ich bin einsam. Das ist anstrengend. Aber ich halte. Aber ich weiß nicht, wie lang noch. Dann ist diese Botschaft auch für dich. Jesus sagt, keine neue Last. Du musst nicht mehr tun. Bleib nur dabei. Halt fest, bis ich komme. William Barclay, das in einem guten Satz zusammengefasst, die Verheißung des Morgensterns ist die Verheißung Christi selbst. Wer treu bleibt, wird Christus besitzen und nie verlieren. Und so dürfen wir, denke ich, Thyatira auf uns selbst auch angewandt sehen. Jesus sieht dich ganz. Alles. Das Gute wie das Schlechte. Und interessanterweise kann beides parallel nebeneinander sein. Richtige Liebe und sehr schwach in der Lehre. Und trotzdem sagt er, hör ich nicht auf, bei dir zu bleiben und dich zu lieben. Denn sonst würde er so nicht mit Thyatira geredet haben.